keine Nacht wie jede andere. Was wird bleiben von dieser Nacht? Liebe Festgemeinde, was wird bleiben? Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal auf Wohnungssuche? Im letzten Jahr war eigentlich unsere ganze Gemeinde auf Wohnungssuche. Wir haben ein neues Zentrum gesucht und wir sind jetzt sehr froh, dass wir das erste Mal Weihnachten hier in diesen neuen Räumen feiern dürfen. Aber stellen Sie sich vor, Sie finden plötzlich folgendes Angebot. Da schreibt einer bei den Wohnungsannoncen: biete Luxusvilla mit allem Komfort, in schönster Lage, suche dafür alte Bretterbude im Nahen Osten, Kriegsschauplatz angenehm. Wenn Sie das lesen, reiben Sie sich erstmal die Augen und sagen, das kann doch nicht sein. Ist das ein Druckfehler? Aber dann gucken Sie nochmal hin, jawohl, biete Luxusvilla, suche Bretterbude. Wer sollte sowas machen? Freiwillig raus aus der Traumvilla mit Swimmingpool und dafür rein in eine Bretterbude ohne Wasser und Licht. Sowas gibt's doch nicht, sagen wir. Und sowas gibt es doch. Dieser wahnsinnige Umzug ist aktenkundig. Sie haben das Dokument eben gehört, den Weihnachtsbericht. Gott hat das gemacht. Wofür wir uns zu fein wären, das hat er gemacht. Der allmächtige Gott ist umgezogen aus dem Reichtum in die Armut, aus dem Himmel auf die Erde, aus dem Jenseits ins Diesseits. Die Weihnachtsgeschichte ist genau genommen ein Umzugsbericht. So geschehen vor ca. 2000 Jahren im Nahen Osten. So berichten uns das die historischen Quellen. Das geschah ja nicht irgendwo im luftleeren Raum. Sie haben es gehört, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Diese Schätzung war die erste und geschah zur Zeit, der Quirinius Statthalter in Syrien war. Das sind harte historische Rahmenbedingungen. Die Weihnachtsgeschichte ist kein Märchen aus tausend und einer Nacht, sondern sie ist der Bericht von einem Umzug. Gott kommt persönlich auf die Welt. Und was kriegt er dafür? Zunächst mal Wohnungsprobleme. Die haben sich bei Jesus durch sein ganzes Leben hindurchgezogen. Er predigte in einem geborgten Boot, er ritt auf einem geborgten Esel. Er wurde später begraben in einem geborgten Grab und geboren wurde er, Sie wissen es, in einer geborgten Krippe. Bei Nacht und Nebel, als alle Hotelzimmer und ordentlichen Pensionen ausgebucht waren, da blieb für ihn eine kleine Höhle, eine Art Kuhstall im Hinterhof. Und dort stand eben die Krippe, notdürftig umgerüstet zum Babybettchen, und da drin lag er. Und diese Krippe ganz und gar unromantisch. Diese Krippe war nicht heimelig, sondern unheimelig. Es war eine Notunterkunft, es war ein Armenquartier, nicht mehr. Und das passt nicht zu Gott, denken wir. Das ist geschmacklos, das ist unmöglich. Aber warum? Könnte es vielleicht sein, dass wir ganz falsche Vorstellungen von Gott haben? Und könnte es sein, dass hier zu Weihnachten etwas aufblitzt, wer der lebendige Gott wirklich ist und was er wirklich von uns will? Das war ja Jahrhunderte vorher schon angekündigt. Gott wird mal selber auf die Erde kommen. Sogar den Ort hatte der Prophet Micha schon genannt, 750 Jahre vorher. Das Kaff Bethlehem kriegt den göttlichen Zuschlag. Das hätte sich keiner ausdenken können. Und sehen Sie, das unterscheidet den lebendigen Gott meilenweit von allen Religionen, die wir Menschen uns so zusammengebastelt haben, dass dieser Gott sich die Hände schmutzig macht an der Welt. Vergleichen Sie das mal etwa mit Allah, wie sich die Moslems Gott vorstellen. Für den wäre das ein totales Unding. Allah ist fern, Allah kommt nicht auf die Erde, das ist unter seiner Würde. Und Allah hat auch keinen Sohn, den er schicken könnte, sondern er beauftragt aus der Ferne einen menschlichen Propheten. Aber der lebendige Gott, den muss man nicht beweisen. Der lebendige Gott, der beweist sich selbst. Der tritt ein in die Erdatmosphäre, der tritt auf im Armenquartier und der tritt an gegen unsere Not. Ich weiß das aus vielen Gesprächen, dass viele Menschen mit Glauben und Kirche und all dem, was dazugehört, überhaupt nichts mehr anfangen können, weil sie den Eindruck haben, Gott sei genauso fern wie Allah und genauso unverständlich wie meine Steuererklärung. Er ist unnahbar, er hilft nicht, er hört nicht, man weiß nichts Sicheres über ihn. Das mit dem Glauben, das ist alles so in der Schwebe, im religiösen Dunst und dahinter kann dann jeder vermuten, was er sich irgendwie so vorstellt. Unnahbar, denken viele. Und gleichzeitig haben viele von diesen Menschen eine starke Sehnsucht nach Gott. Und es ist gut, wenn wir uns diese Sehnsucht noch leisten. Wenn wir das nicht einfach übergehen. Ich lese zurzeit den Lebensrückblick eines bekannten Politikers. Als er den Lebensrückblick zu Ende schrieb, da wusste er, dass er bald sterben würde. Peter Glotz. Er war erst in seinen 60ern. Und dann fragt er so am Ende, man könnte sich fragen, wozu all die Arbeit, die Bücher, die Artikel, die Reden, die Ämter? Wie vielen Leuten hat man wirklich geholfen? Wie viele hat man angeregt? Wie viele wenigstens amüsiert? Solche Kinderfragen habe ich mir nie gestellt. Wie war mein Leben? Glücklich? Das Wort ist zu groß. Wohl für die meisten Leben. Hier hat einer allen Mut verloren, überhaupt noch nach dem Sinn zu fragen. Und gut, wenn es mit uns noch nicht so weit ist, wenn wir diese Sehnsucht noch haben, wenn man doch herausbekommen könnte, ob es einen Sinn in diesem Leben gibt, der nicht auf dem Friedhof mit begraben wird. Und sehen Sie, für solche Fragen ist Weihnachten da. Da hat Gott gezeigt, Leute, es gibt eine Antwort. Es gibt eine nachvollziehbare Antwort. Seit Weihnachten hat Gott endgültig klar gemacht, wie wir bei ihm dran sind. Und wer diese Antwort finden will, der muss nicht unterm Tannenbaum suchen. Da finden Sie später vielleicht ein paar andere nette Dinge. Aber wenn Sie diese Antwort auf Ihre Sehnsucht finden wollen, dann müssen Sie hier in der Weihnachtsgeschichte nachlesen. Und da sehen wir als erstes, Gott ist umgezogen. Gott ist wirklich umgezogen. Das war ein Umzug mit Risiko. Weil Jesus, als er auf die Erde kam, vorher keinen festen Wohnsitz gemietet hatte. Er setzt sich dieser Welt aus. Und Gottes Wahrheit liegt nicht in einer leeren Begriffshülse. Es ist nicht irgendeine Theorie, sondern Gottes Wahrheit liegt auf einer Handvoll Stroh. Gottes Wahrheit hat Hand und Fuß. Wenn wir umziehen, dann wollen wir uns in der Regel verbessern. Dann wollen wir von der kleineren in eine größere Wohnung. Dann wollen wir von der Uni hierher zum alten Flughafen. Dann wollen wir möglichst ein eigenes Haus. Aber Gott zog ins Chaos ein. Und wissen Sie, das Chaos hatte einen Namen. Einen Namen, den Sie in jedem alten Geschichtsbuch nachlesen können. Kaiser Augustus. Und dieser Kaiser Augustus hatte zwangsweise eine Volkszählung angeordnet, aber die Volkszähler kamen nicht wie bei uns so ganz komfortabel ins Haus, sondern jeder Bürger musste mit Frau und Kind, mit Sack und Pack in die Stadt reisen, aus der seine angestammte Familie kam. Zwangsweise. Und dann lesen wir, so machte sich auch Josef. Er wohnte inzwischen im Norden Israels, aber er musste in den Süden, weil seine Familie daherkam. Und da nahmen wir auch keine Rücksicht darauf, dass die Maria hochschwanger war. Übrigens finden wir auch außerhalb der Bibel historische Zeugnisse über jene Zeit. Da schreibt ein Beobachter, die Bevölkerung wurde zusammengetrieben, alle Marktplätze waren verstopft von herdenweise aufmarschierenden Familien. Es gab keine Rücksicht auf Alter und Gesundheitszustand. Kranke wurden herbeigeschleppt und Gebrechliche. Alles war erfüllt von Kummer und Jammergeschrei. Das war Weihnachten. Und in diese aufgewühlte Welt zieht Gott um. Mitten im Dunkel der Nacht, da ereignet sich Weihnachten. Auf einer Reise kommt Gott zur Welt, weil Maria die Wehen unterwegs kriegt. Vielleicht auch noch extra ausgelöst durch die Reisestrapazen. Und dann wird Gottes Sohn geboren als ein Flüchtlingskind. Die Hotels haben kein Bett frei, einer erbarmt sich halbwegs und lässt ihn dabei sich im Hinterhof hausen. Und uns brennt nun diese Frage auf den Nägeln, wozu das Ganze? Wenn das Gott sein soll, was will er damit? Warum macht er das? Was soll das überhaupt? Warum der Aufwand? Und was haben wir davon? Was haben wir davon 2000 Jahre später, dass wir hier sitzen und daran denken und das feiern? Und das ist die zweite Antwort, die uns dieser Bericht gibt. Gott ist nicht nur umgezogen, sondern das ist das zweite, Gott will einziehen. An Weihnachten, da beweist Gott, dass er uns ganz nahe sein will, dass er nahe ran will an unser Leben. An Weihnachten, da beweist Gott, dass er ihr Leben und mein Leben nicht nur aus der Ferne betrachten will, sondern dass er richtig hineinkommt, persönlich in diese Welt. Gott will einziehen. Bei Ihnen persönlich. Hat Ihnen das eigentlich schon mal jemand gesagt? Dass Gott einziehen will in Ihr Leben? Haben Sie sich mal klar gemacht, was dann passieren könnte? Viele Menschen heute, viele Zeitgenossen haben ganz abenteuerliche Vorstellungen davon, was es bedeutet, Christ zu sein. Manche denken, ein Christ, das ist einer, der bemüht sich einigermaßen ordentlich zu leben. Es ist natürlich schön, dass wir uns alle bemühen, einigermaßen ordentlich zu leben. Aber die Bibel sagt, was ein Christ ist. Ein Christ ist ein Mensch, der in einer persönlichen Verbindung mit dem lebendigen Gott steht. Und deswegen ist Gott gekommen. Er will für alle Fälle in ihr Leben rein. Er will da sein, im Arbeitszimmer, wo die Fehlbilanz dieses Jahres sie vielleicht belastet und wo sie noch nicht wissen, wie sie den Haushalt fürs nächste Jahr ausgleichen sollen. Gott will rein in ihr Familienzimmer, wo manchmal schon beim Frühstück der Krach mit den Kindern oder dem Ehepartner losgeht. Gott will rein ins Krankenzimmer, wo alle menschliche Therapie an ihr Ende gekommen ist. Gott will rein in alle Zimmer unseres Lebens, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Dummes Zeug. Alles nur Träumereien, spottet der Zweifel. Alles nur Tradition, murmelt die Gewohnheit. Zu schön, um wahr zu sein, seufzt die Resignation. Und wenn es doch möglich wäre, fragt die Sehnsucht, wie kann das funktionieren, dass Gott wirklich in mein Leben einzieht? Wie soll das möglich werden, dass ich persönlich Kontakt zu ihm aufnehmen kann, so wie die Hirten und die Gelehrten aus Babylonien in jeder Nacht? Nun, dazu müssen Sie sich eines klar machen. Nach Weihnachten ging's ja weiter mit Jesus. Weihnachten, das war ja nicht die Ziellinie, sondern der Startschuss. Und die Boten haben das ja in dieser Nacht auch schon angekündigt. Haben Sie doch gehört. Die haben nicht gesagt, euch ist heute ein rührendes Kindlein geboren und von diesem Kindlein wird man noch in 2000 Jahren nette Geschichten erzählen. Sondern sie haben gesagt, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und was Maria und die Hirten damals noch nicht wissen konnten, wir wissen es. Dieser Jesus ist dann aufgewachsen, 30 Jahre lang. Er ist öffentlich aufgetreten, er hat gepredigt, er hat Wunder getan, die Leute total in Erstaunen versetzten. Er hat Kranke geheilt, Tote auferweckt. Dann ist er an einem Kreuz brutal hingerichtet worden und 3 Tage später ist er wieder aus dem Grab auferstanden. Und Zeugen haben ihn gesehen und konnten es nicht fassen. Und dann ist er 40 Tage noch auf dieser Erde gewesen, vielen Menschen begegnet, hat mit ihnen geredet, sich ihnen gezeigt und dann ist er wieder zu seinem Vater zurückgegangen in Gottes ewige Welt, die wir noch nicht sehen können mit unseren Augen, aber die deswegen nicht weniger real ist. Und seitdem gibt es 2000 Jahre Kirchengeschichte. Und natürlich ist das richtig, das Bodenpersonal von Jesus hat viele Fehler gemacht. Sein Name wurde oft missbraucht für Kreuzzüge und Kriege und alle möglichen Zweideutigkeiten. Aber es gibt auch die andere Geschichte, dass Menschen ihr ganzes Leben eingesetzt haben, um in die letzten Winkel der Erde zu gehen und anderen Menschen zu erzählen, was sie mit Jesus Christus erfahren und von ihm gelernt haben, dass er der Herr ist, dass er wirklich gekommen ist, dass er wirklich ein Leben verändern kann. Und viele Menschen haben das wirklich erlebt. Außenseiter und Spitzenreiter, Normalbürger und Prominente, bekannte Namen und ganz unbedeutende Leute. Und auch hier in diesem Raum sitzen viele, die das von sich sagen würden. Ja, ich kenne Jesus. Ich weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und dass er auch dann, wenn alle anderen Hilfen und Stützen und Sicherheiten wegbrechen, immer noch da ist. Und liebe Leute, seit Weihnachten ist das die Schicksalsfrage über jedem Menschenleben. Gott will einziehen. Gott fordert Einlass in ihrem Leben. Euch ist heute der Retter geboren. Und seitdem steht jeder Mensch vor dieser einen Frage. Will ich ihn einziehen lassen bei mir? Bin ich bereit, mein Leben für ihn zu öffnen? Bin ich bereit, alles, was ich bisher gedacht habe und was ich so für richtig und wichtig und nötig hielt, nochmal in Frage zu stellen möglicherweise? Bin ich bereit, nochmal manches ändern zu lassen, was ich bisher gelebt habe? Natürlich. Natürlich kann man Gott auch draußen stehen lassen, draußen vor der Tür unseres Lebens, wie der Wirt. Diese Randfigur der Weihnachtsgeschichte, die sich verbirgt hinter diesem Wort und sie fanden keinen Raum in der Herberge. Der Wirt hatte seine Gründe. Jesus kam ja auch ungelegen. Alles war voll. Was soll man da machen? Mehr als der Hinterhof war nicht drin für Jesus. Und sehen Sie, so ist es heute bei vielen von uns. Wir sind immer schon besetzt. Besetzt mit Terminen, besetzt mit Verpflichtungen, besetzt mit unseren alten Gewohnheiten. Im Johannesevangelium
Da hat Johannes das Weihnachtsgeschehen mal so zusammengefasst. Er hat gesagt, er, Jesus, kam in sein Eigentum, also zu den Menschen, die er lieben und retten wollte. Aber so geht es dann weiter, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen wollten ihn nicht. Und so ist es bis heute geblieben. Jesus will einziehen in unser Leben. Aber da haben sich schon so viele andere Herrschaften einquartiert, die uns besetzt halten. Gute Herrschaften und schlechte Herrschaften. Die Angst vor der Zukunft, die Liebe für die Ehefrau, die Sorge um die Gesundheit, die Fürsorge für die Familie, der Schmerz über den verstorbenen Partner, die Schuld einer kaputten Ehe, der Durst nach Karriere und Ansehen und dazu jede Menge Neid und Missgunst und Stolz und Sturheit, das ist alles drin in unserem Leben. Und wir haben keinen Platz mehr frei für Gottes Herrschaft und wir haben dafür eine Menge guter Argumente. Und manchmal, da räumen wir Gott ganz gern so ein Plätzchen am Rande unseres Lebens. Ein Weihnachtsplätzchen, wenn Sie so wollen. Aber Jesus lässt sich damit nicht abspeisen. Er möchte in unserem ganzen Haus Wohnung machen. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr? Christus ist kein Lückenbüßer, sondern er ist der König. Und deshalb findet er sich nicht ab, nur eine Krippe im Hinterhof unseres Lebens zu bekommen, sondern er will den Schlüssel zu allen Räumen. So ernst nimmt er sie. Er will hineinkommen, mitten in ihre Angst, in ihre Sorge, in ihre Schmerzen. Jesus will hineingeboren werden in ihre Pläne und in ihren Terminkalender. Jesus will das Sagen haben mitten in unserem Alltag. Und er will der Tröster sein mitten in ihrer Angst. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So ist es immer wieder passiert, 2000 Jahre lang. Aber wissen Sie, was das Gute ist? Jesus hat sich trotzdem nicht zurückgezogen. Trotz so vieler Ablehnung ist er auf der Matte stehen geblieben. Hat er immer wieder seine Boten ausgeschickt bis heute mit dem Evangelium, mit der Botschaft, Gott sucht dich, Gott will hinein in dein Leben. Und darum muss die Ablehnung nicht das letzte Wort haben. Glücklicherweise gab es ja auch in der Heiligen Nacht nicht nur Leute wie den Wirt, sondern es gab auch die Hirten, die ihre Schafe Schafe sein ließen, die zur Krippe rannten, weil sie ja nichts verpassen wollten. Und es gab die Gelehrten aus Babylonien, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, die tagelang unterwegs waren, nur um den Retter zu finden und die am Ende überreich belohnt wurden. Und das könnte ihre Geschichte werden. Denn dieser Satz im Johannesevangelium, der hat dann doch ein Happy End. Hören Sie, wie der zu Ende geht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf und dann kommt's. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, dass sie Gottes Kinder werden durften, die an seinen Namen glauben. Und nun ist die große Frage, was werden Sie tun? Was werden Sie tun, wenn Jesus bei Ihnen anklopft? Wohlgemerkt, er will einziehen. Er will sich nicht hineinschleichen in ihr Leben, nicht so nebenbei ein bisschen manipulativ etwas mehr Religion in ihr Leben bringen. Das ist nie seine Art gewesen. Jesus will sie nicht hinterrücks überrumpeln. Er kommt nicht von hinten, sondern von vorn und er fordert Zutritt zu ihrem Herzen. Und damit stehen wir auf der Ziellinie unserer Predigt vor einer naheliegenden Frage. Und diese Frage lautet ganz einfach, warum sollte ich ihn unbedingt aufnehmen? Warum sollte das wichtig sein? Ich bin mit meinem Leben bisher auch einigermaßen durchgekommen. Nun gut, ich bin ab und an verletzt worden. Ich habe so meine Blessuren davongetragen. Ich habe auch andere verletzt. Habe auch sicherlich genug Probleme an meinem Weg liegen. Aber wenn ich das so gegeneinander aufrechne, dann gibt es so eine einigermaßen ausgeglichene Bilanz. Warum sollte ich Jesus unbedingt aufnehmen sollen? Und die Antwort, die Jesus uns in der Weihnachtsgeschichte gibt, die ist ganz einfach. Er sagt, weil du mich brauchst. Denn Jesus ist der Einzige, der sie zu einem Kind Gottes machen kann. Jesus ist der Einzige, der ihr Verhältnis mit dem lebendigen Gott für immer in Ordnung bringen kann. Oder wenn ich es mit einem Bild sagen darf, Jesus ist die einzige Tür, durch die wir in Gottes Vaterarme hineinkommen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich weiß, die landläufige Meinung ist, naja, alle Menschen auf dieser Erde sind ja sowieso irgendwie Gottes Kinder. Aber wo steht das? Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel da steht, ja, wir sind alle Gottes Geschöpfe. Das heißt, alle verdanken Gott ihr Leben. Das heißt auch, alle schulden Gott Verantwortung.
Aber in der Bibel steht auch, dass wir mit dieser Verantwortung sehr schludrig umgegangen sind. Und da steht der Satz, wir liefen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Das ist unser Problem. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen, unser eigenes Ding machen. Und dabei haben wir uns weit entfernt von Gott, vielleicht ohne es zu merken, vielleicht ohne es zu wollen. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Und wissen Sie, was dabei passiert ist? In der Folge ist unser Leben in einen Sog hineingeraten, der uns immer weiter von Gott wegzieht. Das Leben ohne Gott wird immer selbstverständlicher. Wissen Sie, mich wundert manchmal, wenn ich mit älteren Menschen spreche, die ja auch nicht mehr gerade die gesündesten sind und die eigentlich wissen, dass ihr Lebensweg auf dieser Erde nicht mehr allzu lange gehen wird. Und ich denke dann, Mensch, sollten die nicht jetzt wenigstens anfangen zu fragen, was dann wird? Und was mich immer wieder schockiert, ist, wie selbstverständlich diese Menschen, die ein Leben lang ohne Gott gewesen sind, dann auch auf der Zielgerade gar nicht mehr anfangen, nach ihm zu fragen. Unser Leben ist so drin in einem Sog, der uns immer weiter wegzieht von Gott. Und was ein Sog ist, das hat ein 39-jähriger Manager in diesem Monat erlebt. Er ist für einen Mainzer Technologiekonzern in Singapur, 39 Jahre alt. Und dann saß er mit seiner Verlobten zusammen, 34, im Whirlpool, dieser Hausanlage, in der sie lebten. Und die 34-Jährige wollte die Wasserdüsen dieses Whirlpools weiter aufdrehen. Und als sie sich umschaute, lag ihr Verlobter plötzlich am Boden des Pools und kam nicht mehr hoch. Sie rief um Hilfe, aber selbst vier Männern, die herbeieilten, konnte es nicht mehr gelingen, den Ertrinkenden vor dem Abfluss zu retten, ihn wegzuziehen. Der Saugabfluss riss ihn zu Boden und hielt ihn dort fest. Und später musste dann der Pumpenmotor dieses Whirlpools abgestellt werden, das Wasser rausgelassen werden. Und dann konnten sie erst den Ertrunkenen bergen. Aber da war es zu spät. Wissen Sie, dieser grausige Vorfall, das ist ein treffendes Bild für das, was die Bibel mit dem Begriff Sünde bezeichnet. Sünde, das ist nicht der ein oder andere Fehltritt, den wir uns im Leben leisten. Das ist auch Sünde. Aber Sünde ist viel mehr. Sünde, das ist wie ein Sog, der uns in den Abgrund zieht. Ein Sog, der uns im Grunde genommen zwingt, von Gott wegzudriften. Wir wollen ihm nicht gehorchen, wir wollen ihm nicht nahe sein und kein Mensch kann den Pumpenmotor rechtzeitig abstellen. Und deswegen brauchen wir einen Retter. Und deswegen hat Gott Weihnachten für uns inszeniert. Euch ist heute der Retter geboren, hat sich seinen eigenen Sohn vom Herzen gerissen. Und deshalb hat Jesus diesen seltsamen Umzug gemacht, hat die Schönheit des Himmels verlassen und ist in diese raue Welt eingestiegen. Und dann ist Jesus seinen Weg hier gegangen, über diese Erde. Er ist ihn gegangen, unbeirrbar, bis zu jenem Tag, als er am Kreuz starb. Und da hat Jesus, obwohl er ohne jede Schuld und Sünde war, die Strafe auf sich genommen. Die Strafe für meine Schuld und für ihre Schuld. Da hat er unsere gesamte Gottlosigkeit gesühnt. Und dann ist er auferstanden und hat den Tod besiegt. Freunde aus Amerika haben uns eine Weihnachtskarte geschickt, da steht drauf, er kam, um eine Schuld zu bezahlen, die er nicht hatte, weil wir eine Schuld hatten, die wir nicht bezahlen konnten. Und seitdem ist Jesus Christus die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Seitdem hat Jesus und nur er die Autorität, sie und mich zu Gottes Kindern zu machen. Seitdem ist Jesus die einzige Tür, durch die hindurch wir Gott als unseren Vater finden und nicht als unseren Richter. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Und niemand kommt zum Vater, niemand kommt in den Himmel als allein durch mich. Und darum brauchen wir ihn, zum Leben und zum Sterben. Und darum tun wir gut daran, wenn wir ihn rechtzeitig aufnehmen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Nämlich denen, die an seinen Namen glauben. Jesus aufnehmen, das heißt praktisch an seinen Namen glauben. Das heißt praktisch, dass ich mich ihm persönlich anvertraue. Dass ich zugebe, jawohl, ich brauche dich. Ich gebe das zu, Jesus, dass mein Leben so ist, wie du sagst. Aber ich glaube dir, dass du die Strafe auch für mich getragen hast. Wenn das noch nicht geschehen sein sollte, dann will Gott heute bei Ihnen einziehen. Und wo er eingezogen ist, da will er dann auch mitziehen. Und egal, was im neuen Jahr dann auf sie zukommen wird, wenn sie zu ihm gehören, dann wird er mitziehen. Kinder lässt man nicht allein, Kinder lässt man nicht im Stich. Und selbst wenn menschliche Eltern das tun sollen, Gott wird es nicht tun. Er will mitziehen durch ihre Angst, mitziehen durch ihre Freude. Er wird mitziehen, selbst wenn sie in Arbeitslosigkeit geraten sollten. Er wird mitziehen, sogar durch die Trauer. Vor wenigen Tagen bekamen wir eine Traueranzeige von einer Bekannten, die gerade zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ihren Mann verloren hat. Und sie schrieb dann, nun ist mein Manfred am Ziel seiner Lebensreise angekommen. Ich durfte ihn auf der letzten Etappe begleiten. Wir waren beide glücklich, nach dem Verlust unserer ersten Ehepartner nochmal ein neues Glück gefunden zu haben. Dass unsere gemeinsame Zeit nur so kurz sein würde, haben wir nicht geahnt. Nun habe ich in knapp 2 Jahren 2 Ehepartner und vor ein paar Wochen noch meinen Vater verloren. Wie hält man das aus? Nur, indem man gehalten wird. Und dann schreibt sie diesen Liedvers, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Gott will mitziehen. Sehen Sie, das sind keine schönen Wettersprüche. Sondern dieses Beispiel zeigt, wo Gott eingezogen ist, da zieht er auch mit. Und da lässt er unser Leben nicht mehr los. Aber das müssen wir am Ende mit aller Deutlichkeit sehen. Nur wer als Gottes Kind stirbt, nur der wird auch in Ewigkeit in Gottes Reich dabei sein. Und darum ist das die Alles-oder-Nichts-Frage, die Weihnachten so deutlich über unserem Leben erscheinen lässt. Nämlich die Frage, ob ich Jesus bei mir einziehen lasse. Denn davon wird abhängen, wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Ewig gerettet oder ewig verloren. Oder wie Jesus das gesagt hat, es geht um Himmel oder Hölle. Es steht alles auf dem Spiel. Und darum müssen Sie das klären für sich. Sie müssen das selber klären vor Gott, was Sie tun werden. Aufmachen oder dicht machen. Vielleicht denken Sie ja, mein Herz ist so hölzern und so hart wie eine Krippe. Und mein Leben ist so düster und freudlos wie der Hinterhof. Dann brauchen Sie Jesus erst recht. Aber sie haben gute Aussichten, denn damals hat Gott bewiesen, dass er sich von unserer Schuld und unserem Dreck und unserer Gleichgültigkeit nicht abschrecken lässt. Er ist umgezogen in diese Welt, weil er einziehen will in ihrem Leben. Heute Abend ist Jesus wieder auf Wohnungssuche. Heute Abend fragt er bei Ihnen an, ob Sie ihn wohl aufnehmen wollen oder ob die Tür Ihres Lebens verschlossen bleibt. Sie können mit ihm reden. Ganz einfach, jetzt auf Ihrem Platz, wo Sie sitzen oder später dann zu Hause, wenn Ruhe eingekehrt ist. Sie können ihm das sagen, Jesus, ich brauche dich, ich gebe es zu, ich will zu dir gehören. Ich danke dir, dass du meine Schuld getragen hast und ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du meine Sünde vergibst, dass du der Herr in meinem Leben wirst und mich sicher an dein Ziel bringst. Ich will dir vertrauen, Jesus. Wer das wagt, der hat für immer gewonnen. Denn Christ, der Retter, ist da. Amen.